Herr Jesus, du weißt, was ein jeder unter uns braucht und was wir gerade in dieser Zeit brauchen. Sei du in unserer Mitte. Wirke über Bitten und Verstehen. Lass doch keinen diesen Raum verlassen, unangerührt. Greife du ein aufs Neue. Gestalte uns ganz um, dass wir dir brauchbare Gefäße sind, durch die du wirken kannst, durch dein heilig Wort und durch den Heiligen Geist. Amen. Unser Text für den heutigen Abend finden wir in Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Und Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht und ihr seid das Licht der Welt. Vor dem ich hierüber rede, möchte ich kurz erzählen, wie es bei uns aussieht. Wir sind dem Herrn überaus dankbar, dass das Feuer der Erweckung noch immer brennt und dass viele zum Glauben kommen. Es ist wunderbar zu sehen, an vielen Orten, wo es sehr klein begonnen hat, in ihren Rundhütten, wurde die Hütte bald zu klein, haben sie größere Häuser gebraucht und sind auch zu klein. Und es ist wunderbar zu sehen, wie der Herr die Menschen bringt von überall. Ein junger Arbeiter, der ein Verbrecher war, ist zum Glauben gekommen, schon einige Jahre, und ist ein wunderbares Werkzeug Gottes geworden. Neulich ging ich mit ihm umher, er sagt, komm, jetzt müssen wir uns in der heißen Sonne und im Wind um Regen und Regen versammeln. Wir haben keinen Raum. Ich sagte, gut, ich komme. Bin ich dorthin, haben uns das angeschaut, sagte, geh zum Stammeskönig und bitte, dass er dir hier Grund gibt, wo wir ein Versammlungshaus bauen können. Es ist erstaunlich, wie Gott dort wirkt. Aber nur, dass sie ein kleines Bild haben, wie es da aussieht, sehr steinreich, viele Steine. Und wir gingen hin und her und dann sagte ich ihm, Junge, wenn wir wieder zurück sind, musst du mir eine Toilette zeigen. Nun, ich bin in Südafrika aufgewachsen, ich sollte doch das wissen. Und er schaute mich verlegen an. Er sagt, ach, weißt du es nicht? Hier gibt es noch keine Toiletten. Hier geht man hinter den Felsen. Hier gibt es keine Toiletten. Ich sagte, oh, Entschuldigung, ich habe das vergessen. Wir waren mal mit einigen Europäern auf einen Ausflug. Und als wir dort ankamen, kamen drei Damen zu mir und sagten, wir möchten zur Toilette. Ich ging zum Hausvater. Ich sagte, die möchten zur Toilette. Wartet nur einen Augenblick. Lief er hin, bald kam er mit einer Schaufel zurück und drückte sie in die Hand einer Dame. Sie sagte, was mache ich denn damit? Ich sagte, ja, das ist die Toilette. Die machen es hier so wie die Katzen. Aber wer keine Katze kennt, der weiß nicht. wie die Katze es macht. Die ist sehr hygienisch, grabt ein kleines Loch und dann wird es zugedeckt. Erstaunlich, was Tiere tun können. Aber gleichzeitig wirkt auch der Feind. Vor nicht langer Zeit haben die Moslems gesagt, Afrika wird jetzt die größte Revolution erleben in der ganzen Geschichte. Afrika wird nun Muslim. Ich habe es oft überlegt, wie wird ihnen das gelingen? Wie werden sie das erreichen? Und wissen Sie, was sie tun und was sie getan haben? In diesen Jahren ist es hier trocken in Afrika. Nun bohren sie überall Wasser. Und wenn sie Wasser haben, kommen die Christen und wollen Wasser schöpfen. Da sagen sie, nein, das könnt ihr nicht als Christ. Ihr müsst den muslimischen Glauben annehmen. Mit der ganzen Familie und Verwandtschaft. Sonst könnt ihr hier nicht Wasser schöpfen. Auch den Nichtgläubigen. Ihnen wird gesagt, wenn ihr Wasser hier schöpft, müsst ihr euch den muslimischen Glauben anschließen. Sehen Sie, wie sie es machen. Das Zweite ist, Afrika leidet an Hungersnot. Nun, überall, vor dem ich weitergehe, bauen sie Moscheen. In Südafrika sind 2% von der Bevölkerung Muslims. Aber fast in jedem Dorf, in jeder Stadt ist jetzt eine Moschee gebaut. In anderen afrikanischen Ländern gibt es Länder, wo jede 5 Kilometer eine Moschee steht. Jede 5 Kilometer. Die setzen allen Eifer dran. Die geben ihr Leben her. Die gehen barfuß ihre Priester und missionieren die Menschen. Und sie haben kein Evangelium. Aber durch gute Taten gewinnen sie die Menschen. Wir hatten einen Mann, der heute abgeflogen ist von der Missionsstation. Der kommt vom Kongo. Früher Zaire. Wird jetzt aber Kongo genannt. Und der sagte, wenigstens 2-mal der Woche kann irgendeiner kommen zur Moschee und sich da sättigen. Bekommt er freies Essen. Und irgendetwas, was er braucht, an Kleidung oder Nahrung bekommt er. Und so gewinnen sie die Menschen. Wir waren in Mosambik in diesen Tagen und sie sagten, viele Christen haben kein Wasser zu trinken und müssen Wasser haben. Und verleugnen dann den christlichen Glauben und werden Muslims. Schulung. Die bauen Schulen und Hochschulen. Irgendeines will kommen, aber er muss ein Muslim sein. Wenn ein Kind kommt, ja, du kannst zur Schule, aber du musst mit deiner ganzen Familie kommen, dass sie sich anschließen an den muslimischen Glauben. Und oft nicht nur die Familie, sondern die ganze Verwandtschaft. Wenn sie Lehrer werden wollen, muss die ganze Verwandtschaft sich anschließen. Es ist traurig, das zu sehen. Und beten Sie auch dafür. Das machen Sie überall. Und unsere heutige Regierung ist auch sehr freundlich zu den Muslimen. Sehr freundlich. Zu den Arabern. Und alle hassen Amerika wegen Irak. Aber als nach dem Zweiten Weltkrieg wird gesagt, General MacArthur hat die Kirchen angesprochen und hat gesagt, sendet Missionare nach Japan. Das Land ist weit auf. Auch der König Japans wollte Christ werden. Aber die Christen haben geschlafen. Heute ist der Ruf, kommt nach Irak. Im Augenblick sind die Türen weit auf. Aber das wird verspottet. Wir haben auch Christen in Südafrika, die darüber spotten und sagten, Billy Graham, sein Sohn Franklin, der war an der Grenze mit Missionaren und wartete nur darauf, dass Irak fiel, sodass sie mit dem Evangelium hineingehen konnten. Irak soll augenblicklich weit aufgeschlossen sein fürs Evangelium. Betet dafür, dass die rechten Männer und Frauen dorthin kommen und das Evangelium verkündigen. Aber der Teufel freut sich nicht darüber. Gar nicht. Die Moslems sind eine große Gefahr fürs Christentum. Überall in der Welt nehmen sie zu, bauen ihre Moscheen. Aber wir können in kein muslimisches Land hinein, um da zu missionieren oder eine Kirche zu bauen. Das wäre ja eigentlich das Rechte. Sie kommen zu uns und unsere Leute helfen ihnen, fördern ihr Werk. Dann sollten sie ja das auch mit uns tun. Das ist eine Gefahr. Und eine Macht, mit der wir zu tun haben. Eine andere ist AIDS. Viele, viele Menschen sterben. Wenn ich sage viele, dann meine ich viele. Man rechnet, dass wenigstens 36% der Bevölkerung HIV und AIDS ist. AIDS krank. Schlimm, wie die Menschen sterben. Ich erzählte gestern Abend, dass so viele sterben, dass wir nicht all die Beerdigungen halten können. Und dann sogar am Sonntag, dass wir ihnen schon gesagt haben, Menschen, erlaubt uns doch am Sonntag einen Gottesdienst zu halten. Es sind wunderbare Gelegenheiten, das Evangelium zu verkündigen. Aber AIDS tut auch ein gutes Werk. Viele, viele kommen dadurch zum Glauben. Viele in ihrer großen Not kommen zum Herrn. Seltsam sind die weißen Völker etwas anders. wenn die AIDS bekommen, wenn sie hart und verstockt und wollen nichts von Gott wissen. Verbittet und sagen, wie kann Gott solches zulassen? Aber die schwarzen Völker, wenn sie AIDS haben, werden sie butterweich und öffnen sich dem Evangelium. Wir hatten eine große Freude. Eine junge Frau hatte ihre Kinder, uneheliche Kinder, und bekam AIDS. Sie arbeitet in einem Spital. Und wenn der Mensch AIDS bekommt, ist es ein gewaltiger Schock für sie. Eine sagte, es ist wie, als ob eine dunkle Decke über mich gezogen wurde. Es ist ein gewaltiger Schock. Und als der Arzt ihr sagt, du hast AIDS, sie war so abgemagert und sagte ihr, du hast AIDS. Sie kam zu uns, öffnete ihr Herz, ergab sich dem Herrn Jesus. Aber die Krankheit ging weiter. Und dann sagte sie ihren Kindern, jetzt jeden Abend beten wir ernstlich. Und dann hat sie jeden Abend Andacht gehalten, die Bibel gelesen, gebetet. Und das wurde den Kindern zu viel. Schließlich sagen sie, Mama, wir können nicht mehr damit weitermachen. Das ist uns zu langweilig. Warum betest du denn so viel? Sie schämte sich, um das ihren Kindern zu sagen, was sie hatte. Sie sagten aber, Mama, du wirst so mager und betest so viel. Hast du denn wohl AIDS? Aber sie sagte ihnen nichts. Dann sagte sie den Kindern, gut, dann bete ich allein. Dann hat sie gebetet. Und sie sagt, ich habe zu Gott geschrien in meine Not. Eines Tages ging es in der Stadt auf der Straße. Die Not war unerträglich. Und dann fühlte sie, als ob ihr jemand sagt, fall auf deine Knie und schreie zu Gott, dass er sich deine erbarmt. Sie sagt, ich habe nicht herumgeschaut. Die Menschen, die hinter mir waren und vor mir, die Not war so groß, sie fiel auf ihre Knie in der Straße und schrie zu Gott und weinte bitterlich und sagte, Gott, erbarme dich meine. Danach ging sie wieder ins Spital zur Arbeit. 3 Monate waren herum. Alle 3 Monate müssen sie sich prüfen lassen. Und der Chef des Spitales rief sie zu sich und sagte, du, was ist denn geschehen? Du bist negativ. Sie sagt, nein, das kann nicht sein. Sie haben das Blut verwechselt. Er sagt, gut, wir werden sehen. Nach 3 Monaten, wieder geprüft, wieder negativ. Da sagte er, so, jetzt weißt du es, dass du geheilt bist, dein Wunder ist geschehen. Zum 3. Mal. Zum 4. Mal, als wir sie das letzte Mal sahen, war es das 4. Mal. Und die war so dick. Sie sagte, ich freue mich darüber, dass ich so dick bin. Und jubelt und preist den Herrn. Gott hat sich ihrer erbarmt. Nicht nur ihre Seele gerettet, sogar den Leib. Da denke ich an das Wort im Jakobus 5. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gott sagt, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Von ganzem Herzen. Und als sie dort auf der Straße sich hinkniete, hat sie nicht gesagt, was werden die Menschen denken, die hier vorbeigehen. Sie war allein mit Gott und schrie zu Gott in ihrer Not. Und Gott erbarmte sich ihre. Also, wir danken Gott dafür, dass sein Name über alle Namen ist. Und ihm ist nichts unmöglich. Gar nichts. Als ich abflog den gleichen Tag, rief ein Mitarbeiter mich an und sagte, Erlo, ich war bei einer Beerdigung von einem 14-jährigen Jungen, der sich das Leben genommen hat, hat sich erhängt. Der Großvater ist gläubig und geht mit uns. Dies war nun sein Enkelkind, 14 Jahre alt. Dann haben sie die Polizei ihn wissen lassen, komm, du sollst sehen, ob dies nun wirklich dein Enkelkind ist. Auf den Weg dorthin, sagte der Polizist, erschrecke dich nicht, wenn du viele Leichen siehst. Denn in dieser Woche, sagte er, haben 18 Jugendliche, 18 Teenagers unter 20 Jahren Selbstmord begangen. Einer unter ihnen war ein 11-jähriges Mädchen. Die erhängen sich eine nach dem anderen. Einige haben Drogen gebraucht, gebrauchen Drogen, andere wegen anderer Gründe. Aber die Not in der Welt ist sehr, sehr groß. Vor kurzem baten 30 Stammeskönige mich, dass ich mich doch erbarmen wolle über ihre Waisenkinder. Denken Sie mal, wie viele das sind. 30 Stammeskönige. Und die sagten, wir haben so viele AIDS-Kranke und Waisenkinder, könntest du dich nicht über diese erbarmen? Sätze brechend. Ich sagte dem einen, gut, ich komme morgen. Wir fuhren hin. Da waren über 100 Kinder. Und zwei kleine Mädchen. Und sie sagte, und siehst du, am Berge ist eine Hütte. Da wohnen diese zwei kleinen Kinder. Zwei kleine Mädchen, ganz allein, haben kein Vater mehr, keine Großmutter, kein Onkel, keine Tante, sind alle tot. Sind nur diese zwei Kleinen. Und das eine Mädchen war volle Wehe. Gesicht, Körper. Ich sagte, gut, ich schicke eine Ärztin übermorgen, um danach zu schauen. Als sie dorthin kamen, waren noch mehr Kinder da. Aber diese zwei kleinen Mädchen waren nicht da. Dann haben sie nachgefragt, wo sind die? Denn ich hatte ihnen gesagt, die musst du zuerst behandeln. Dann hat der Stammeskönig jemand hingeschickt, die haben die geholt, fragten sie, warum bist du denn nicht gekommen? Und da sagte sie, ich habe keine Kraft mehr zu gehen. Es sind schon so viele Tage, dass ich nicht mehr Essen habe. So schwach war sie schon, nach zwei Tagen, als ich dort war. Die Not in der Welt ist unheimlich groß. Ganz Afrika. Wir hatten drei Gruppen aus Südkorea. Die halten an, sagen, kommt doch bitte zu uns. Das, was ihr hier macht, sollt ihr auch im Osten machen. In Südkorea, Kambodschen. Sie sagt, die Menschen verhungern und wissen gar nicht, wie man Gemüse pflanzt. Alles das, was ihr hier tut, kennen sie nicht. Sagen Menschen, wir können nicht kommen, es ist unmöglich. Wir können uns nicht zerteilen. Sagten sie, können wir denn unsere Menschen zu euch schicken? Ja, das könnt ihr. Aber sie waren schon wieder da und sagten, komm, komm denn nur eine Woche und geh von einer Universität zur anderen. Und als ich sie fragte, wie viele Studenten gibt es denn an der Universität, war ich erstaunt. Das sind Zehntausende. 40.000 und noch mehr an einer Universität. Ich sage, komm dann und beginne nur bei unseren Universitäten. Alle Welt schreit nach dem Evangelium. Und Gott hat ein Herz für diese Menschen und will auch, dass wir ihm zur Seite stehen in diesem großen Kampf. Denn der Herr Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern, und lehret sie zu halten. Kein Geheimnis. Er sagt nicht, lehret sie zu wissen. Lehret sie zu halten. Es ist eine Sache, einen Menschen zu lehren, zu wissen. Das wird getan in allen Schulen und Universitäten. Aber eine andere Sache, lehret sie zu halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Das ist mein Auftrag und das ist Ihr Auftrag. Das gilt uns allen. Jeder, der sich Christ nennt, soll wissen, dass das sein Auftrag ist. Wir haben gelesen, dass der Herr Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Nachdem sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und dann sagt er, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Ein gewaltiges Wort. Nun, heute Abend, ich war erstaunt, als unser Bruder von einem Schiff sprach. Ich möchte heute Abend auch über Schiffe reden und hauptsächlich über den Leuchtturm. Den Leuchtturm an der Küste, der die Schiffe den Weg weist. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr, die ihr gläubig seid, seid das Licht der Welt. Ihr seid wie eine Stadt auf dem Berge, die nicht verborgen bleiben kann. Nun, als erstes möchte ich darüber sprechen, dass er das Licht der Welt ist. Zweiter Punkt, dass ihr das Licht der Welt seid. Ich las in diesen Tagen über Leuchttürme, wie das begonnen hat. Seine lange Geschichte. Aber ganz kurz gefasst. Früher weil es so viele Unglücke waren, so viele Schiffbruch erlitten, haben sie auf den Hügeln und Bergen an der Küste Seezeichen gebaut, oft mit Steinen. Irgendetwas, was ein Zeichen sein sollte für den Kapitän. Später haben sie Feuer angezündet, sodass die Schiffe das Feuer sahen. Es war natürlich eine große Arbeit. Dann ging das Feuer aus. Dann hat die katholische Kirche Mönche hingeschickt, die dort blieben und wohnten. Und dieses Feuer immer brennen ließen, so dass jede Nacht das Feuer zu sehen war. Und dadurch haben sie viele Schiffe und Menschen gerettet. Aber wenn man etwas Gutes tut, kommt der Feind und sät Unkraut dazwischen. Wenn Gott wirkt, muss man damit rechnen, dass der Teufel nicht ruhig zuschauen wird, sondern auch dazwischen fahren wird. Als der Herr die 70 hingesandt hatte, das Evangelium zu verkündigen, kamen sie freudestrahlend zurück und sagten, auch die Teufel sind uns in deinem Namen untertan. Er sagt, ja, das habe ich gesehen. Freut euch nicht darüber, aber freut euch darüber, dass eure Namen im Lebensbuch geschrieben sind. Er sagt, aber ich habe den Teufel herabfahren sehen vom Himmel, wie ein Blitz. Und wenn Gott wirkt und wirken will, dann fährt der Teufel wie ein Blitz da hinein. Es ist nur eine traurige Geschichte, wenn Menschen sich vom Teufel gebrauchen lassen, um ein Werkzeug der Hölle zu sein, gegen das Werk Gottes. Als die Mönche nun das Feuer anzündeten, gingen die Verbrecher, die Diebe, los und machten auch ihr Feuer. Genau, wo es am gefährlichsten ist. Wo die Felsen waren, die Steine. Und dann kam das Schiff und der Kapitän und meinte, das ist ein Signal, Warnungssignal. Und dass man da in den Hafen fahren könnte. Und dann landeten sie auf die Felsen und die Schiffe zerbrachen. Der Kapitän konnte nicht unterscheiden, was das rechte und das falsche Feuer war. Das ist auch eine große Lektion für uns. Es gibt das rechte Feuer und es gibt das falsche Feuer. Und darum halte ich Menschen immer an und sage, wenn ihr betet, betet um Weisheit und Unterscheidung. Denn wehe, wenn etwas weiß ist und wir nennen es schwarz. Oder schwarz und wir nennen es weiß. Dadurch können auch wir Schiffbruch erleiden. Danach haben sie denn die Leuchttürme erfunden. Ein Licht, das kreist, sich dreht jede 5 Sekunden. So weiß der Kapitän, das ist nun unser Signal. Das ist kein falsches Feuer. Das ist das rechte Feuer. Und so haben sie die Räuber und Diebe überwunden. Denn wenn die Menschen ertranken, das Schiff zerbrach, dann gingen sie hin und nahmen die ganze Beute, beraubten und plünderten alles. Sie gaben nicht um das Leben der Menschen. Nun möchte ich eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte. Eines Nachts fuhr ein Kriegsschiff auf hoher See. Plötzlich sah der Kapitän ein Licht. Er gab gleich ein Signal dem anderen Schiff und sagte, geh 10 Grad zur linken Seite. Da kam die Antwort, du musst 10 Grad nach Norden gehen. Er dachte, das ist eine Frechheit von dem Mann, dass er so darauf erwidert. Und entschlossen sagte dieser Mann, ich bin der Kapitän von diesem Schiff, 10 Grad nach links, kam zurück. Und sagt, ich bin nur Smith. Ein englischer Familienname, Smith. In der 3. Klasse. 10 Grad nach Nord. Der Kapitän sah, dass dieses Licht immer näher kam und größer wurde. Verärgert und böse. Sagte, ich bin der Kapitän von einem Kriegsschiff. Dies ist ein Kriegsschiff. Sofort nach links. Gleich kam die Stimme zurück. Ich bin der Leuchtturm. Da war es kein anderes Schiff. Das war der Leuchtturm. Da erschrak er. Da nützte es ihm nichts, dass er Kriegsschiff war, sondern dass er sofort links steuerte. So kann es uns ergehen. Gott ist unser Leuchtturm. Oft sagen wir und schreiben den lieben Gott vor, wie es gehen soll und sagen, mache das so oder so. Wenn Gott redet und wenn ich ein Kriegsschiff bin, muss ich mich beugen, das tun, was er sagt, sonst erleide ich Schiffbruch. Gott muss unser Steuermann sein. Gott muss das letzte Wort in unserem Leben haben. Und wenn uns etwas gebietet, dann gibt es nichts anderes für uns übrig, als zu gehorchen. Absoluten Gehorsam. Liebe Freunde, in der Bibel wird Gott über 600 Mal Herr genannt. Herr, was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass er der Herr ist. Er ist der Boss, er ist der Chef, er hat das letzte Wort. Nicht wir, er. Auch im Neuen Testament, in der Urgemeinde, haben die Christen sich mit den Worten Jesus ist Herr begrüßt. Die sagten, Jesus ist Herr. So haben die Christen sich gegenseitig begrüßt. Gott muss Herr sein in unserem Leben. Er tanzt nicht nach unserer Pfeife. Er sagt uns, deine Wege und eure Wege sind nicht meine Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure. Aber, Gott sei Dank, seine sind so viel höher als der Himmel über die Erde. Und schöner als der Himmel über die Erde ist. Viel herrlicher. Also, der Herr ist unser Licht. Er gibt uns Richtung. Er gebietet uns. Er weist uns den Weg. Es soll nach seinem himmlischen Ratschluss gehen, nicht wie wir das wollen. Er hat das letzte Wort. Da denke ich an ein Geschehen. 1970 bei uns in Südafrika. 1970 war da ein kleines schwarzes Kind. Und dieses Kind kam zu mir und sagte, Gott hat mir etwas gezeigt. Ich hatte ein Gesicht. Da ist ein Mädchen in Durban, 120 Kilometer von uns entfernt. Die ist in großer Not. Ruf ihre Eltern an und frag, ob das Kind kommen kann, sodass es geholfen werden kann in ihrer Not. Und sie erklärte dann, und daraus, wie sie erklärte, erkannte ich, wer das war. Ich sagte, ich bin natürlich, habe noch europäisches Blut, gebrauche auch den kleinen Verstand, den ich habe, so etwas, und sagte meine Mädchen, ach du kleines Kind, du bist ein schwarzes Kind. Du weißt nicht viel von den Gesetzen, was legal ist und illegal. Das ist ja in der Mitte der Woche, die Kinder gehen zur Schule. Wenn ich nun die Eltern anrufe, dass sie ihr Kind bringen, weil es in Not ist, könnten sie ja sagen, der ist doof, bei dem stimmt es nicht hier. Bei uns ist es Pflicht, in die Schule zu gehen. Und wenn du nicht in die Schule gehst, musst du einen Zettel vom Arzt mitbringen, ein Schreiben, dass das Kind krank ist. Sonst darf es nicht aus der Schule. Ich sagte, nein, das kann ich nicht tun. Ich ging zu Bett, aber konnte in der Nacht nicht schlafen. Hin und her, von einer Seite zur anderen, bewegte ich mich. Als ob Gott mich fragte, Elo, warum nicht? Ich sagte, Herr, die geht zur Schule. kann die doch nicht aus der Schule nehmen. So? Bin ich nicht größer als das? Hab ich nicht das Recht? So ging es hin und her in meinem Herzen. Morgens früh in meinem Leben habe ich schon oft von meinem ältesten Bruder Gebrauch gemacht. Der ist hier heute Abend. Er hat mir schon aus mancher Not geholfen. Darum liebe ich es, mit ihm zu gehen. Ich rief ihn an, ich sagte, Friedel, komm mal. Kannst du kommen? Ja, gut. Er kam dann. Ich erklärte ihm die Geschichte. Ich sagte, das kleine Mädchen hat ein Gesicht gehabt, sagte mir das. Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen. Könntest du vielleicht die Eltern dieses Kindes anrufen und fragen, ob das Kind in Not ist und dann, ob sie kommen könnte. Und mein Bruder, der sagte gleich ja. Ich werde es gerne tun, Elo. Ich gehe jetzt zu meinem Büro und rufe sie gleich an. Ich sage, sobald du mit ihr gesprochen hast oder mit ihm, den Vater oder Mutter, dann lass mich wissen. Ich habe nicht lange gewartet, läutete es. Da war es mein Bruder und sagte, Elo, ich habe mit der Mutter gesprochen. Gerne hätte das Kind kommen können, aber letzte Nacht hat es einen Selbstmordversuch gemacht und liegt nun im Spital. Ob sie durchkommen wird, wissen sie nicht. Aber die Mutter sagte, wenn das Kind, wenn Gott sich ihr erbarmt und das Kind nicht stirbt, kann sie gleich kommen und sie schickt sogar ihre Schwester, jüngere Schwester mit. Und die können so lange bleiben, wie sie wollen auf der Missionsstation. Da war es, als ob der Herr im Himmel mir eine gewaltige Ohrfeige gab und sagt, Erlo, schick die nun zur Schule. Du mit deinem Gesetz. Schick die nun in die Schule. Ich konnte nur weinen, auf die Knie gehen und sagen, Gott, sei mir Sünde gnädig. Und gerade in der Zeit, ich glaube am gleichen Tage noch, hat Gott zu mir geredet. Erlo, bin ich Herr in deinem Leben? Und ich habe gesagt, ja, Herr, ich kröne dich als König der Könige, Herr aller Herren, du bist mein Gott. Am gleichen Tage sagte ich, als Gott sprach, nein, nicht so, nicht so. Beschämt musste ich dem Herrn um Vergebung bitten. Ich habe gestern Abend erzählt von Corrie ten Boom. Sie war in München nach dem Zweiten Weltkrieg und sagte, die Deutschen brauchen die Botschaft der Vergebung. Und als nach der Botschaft, als die Menschen herausgingen, kam einer auf sie zu. Ein kurzer, deine Glatze, stämmiger Mann. Das war ein Nazi. Der Wächter dort, der sie so grauenhaft und ekelhaft behandelt hat in der Kaserne. Dort im Lager. Und als sie ihn sah, da wurde alles wach in ihr. Sie dachte daran, wie sie nackt rauf und runter marschieren mussten. Ihre eigene Schwester, die nur noch Haut und Knochen war und dort gestorben ist, vor ihr ging. Und sie sagt, meine Schwester, und da ist sie umgekommen. Nun war dieser Übeltäter in der Versammlung und kam zu ihr. und sagte: Fräulein, das war aber eine gute Botschaft, die Sie uns gebracht haben. Vergebung! Wie wunderbar, dass unsere Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen sind. Und streckte die Hand aus zu ihr. Und sie sagt, sie konnte ihre Hand nicht aus der Tasche herausholen. Sie konnte ihm nicht ihre Hand reichen. Und sie sagt, da zeigte Gott ihr, wie oberflächlich, wie gleichgültig und wie leichtfertig sie über Vergebung reden konnte. Und als Gott sie damit konfrontierte, da hatte sie nicht den Mut, ihm die Hand zu reichen. Aber sie sagt, blitzartig kam das Wort: Vergib uns unsere Schuld, gleich wie wir unseren Schuldigen vergeben. Und wenn ihr nicht vergibt, vergibt der himmlische Vater auch nicht. Und so wie ihr vergibt, so wird er euch vergeben. Und sie sagt, es ging gegen ihr ganzes Wesen, gegen ihre Natur, gegen ihre Gefühle. Nein, das kann ich nicht. Und dann sagte sie, dies ist nicht eine Sache der Gefühle. Dies ist nicht eine Sache. Was ich will, sondern was Gott will, eine Sache des Willens. Und sie sagt, Herr Gott, ich sage ja. Riss die Hand aus der Tasche, warf sie in seine Hand. Und sie sagt, als sie die Hand hielt, war es wie ein Strom von oben, der von ihrer Schulter herunterströmte in die Hand und in die Hände und den ganzen Leib durchflutete. Da hätte sie jauchzen können, jubeln können. Sie sagt, Gottes heilige und heilende Flut hat mich geheilt. Von dem Groll, von der Bitterkeit in meinem Leben. Ja, so kann es auch uns ergehen, dass wir sagen, wir sind dem Herrn ganz ausgeliefert. Er ist unser Licht. Er führt und leitet. Aber wenn die Prüfung kommt, dann versagen wir schauderhaft. Aber das Schiff, wenn es nicht Acht hat auf den Leuchtturm, wird es Schiffbruch erleiden. Dann wird es schief gehen in unserem Leben. Dann werden wir den sicheren Hafen nie finden, sondern werden unser Leben verlieren. Erster Punkt war das. Gott ist unser Licht. Der Herr ist unser Licht. An zweiter Stelle steht, ihr seid das Licht der Welt. Ich habe etwas geschildert, vor dem ich begonnen habe, wie dunkel es in dieser Welt ist, wie schrecklich es ist. Denkt an die Menschen, die so grauenhaft sterben. Wie furchtbar. Und Gott liebt diese Menschen. Er liebt sie so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie gab. Als der Herr Jesus die Menschen sah, immer wieder heißt es, er hatte Mitleid mit ihnen. Mitleid. In der griechischen Sprache ist dieses ein sehr interessantes Wort, das mit Mitleid übersetzt wird. In der griechischen Sprache heißt es, dass die Eingeweide umgedreht werden vor Mitleid. Die Eingeweide im Bauch, die werden vor Mitleid umgedreht. Da geschieht etwas im Bauch des Menschen. Wir sprechen leichtfertig von Mitleid. Ja, Mitleid haben mit Menschen. Menschen lieben. Dieses Wort wird immer gebraucht in Bezug auf Jesus und auf Gott. Ich glaube nicht, dass einer von uns solch Mitleid haben kann. Gott und Jesus, als er die Menschen sah, da geschah etwas in ihm. Seine Eingeweide drehten sich um. Er wurde innerlich so bewegt, wie keiner von uns das erleben kann. Und Gott, der Vater, hatte Mitleid mit uns und mit der ganzen Menschheit, dass er es nicht mehr ertragen konnte und hat seinen eingeborenen Sohn, sein Ein und Alles, für uns gegeben in den Tod. Und hat ihn den Rücken gekehrt. Am Kreuz, da schrie der Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren nicht leere Worte. Deinetwegen, meinetwegen hat Gott ihn verlassen. Sollten wir Gott nicht schätzen? Sollten wir Gott nicht über alles ehren und lieben? Und seinetwegen gern alles fahren lassen, dass er das A und O, der Erste und der Letzte ist in unserem Leben. Dass da nichts ist von solchem Wort, es wird in unserem Leben wie Gott. Wie Gott wohl fühlt heute. Ich erwähnte die 18 Jugendlichen, alle aus einem Kreis. In Ladysmith, wo der Mann missioniert. Der Polizist sagte zu dem Großvater, erschrecke dich nicht, wenn du all die jungen Leichen siehst. Nur in diesen Tagen haben sich 18 erhängt. Und in welch eine Ewigkeit gehen die? Jesus hat sein Leben für die gegeben. Ist für sie gestorben. Obwohl eine die erreicht hat. Der Herr sagt, lasst euer Licht leuchten, dass alle das Licht sehen und Gott preisen. Nun möchte ich noch von einem anderen Leuchtturm reden. Seine Stadt in dieser Welt, wo Schiffe aus aller Welt kommen. Ein berühmter Hafen. Viele Schiffe aus allen Ländern kommen zu diesem Hafen. Aber dieser Hafen ist an einer gefährlichen Stelle. Da gibt es so viele gefährliche Felsen im Meer, die man nicht sehen kann. Andere, die hoch emporragen. Aber einer der schlimmsten Stellen, wo die meisten Schiffe Schiffbruch erlebt haben. Und das Meer kann auch sehr stürmisch sein, dass wenn der Kapitän das weglenken will, dass die einfach durch die Wellenkraft gegen die Felsen zerschmettert werden. Hunderte, wenn nicht tausende Menschen sind dort umgekommen. Viele Eltern haben gejammert und Leid getragen wegen ihrer Kinder, die dort umgekommen sind. Einige, viele Witwen, die ihre Männer dort verloren haben. Viele Eltern, die ihre Kinder dort verloren haben. Dann kam ein Mann und sagt, lasst uns dort einen Leuchtturm bauen. Aber die Menschen in der Stadt sagten, ach, das kostet zu viel. Das können wir uns nicht leisten. Und übrigens sind das fremde Menschen. Das bewegt uns nicht. Das sind nicht unsere Leute, die umkommen. Das sind fremde Völker. Und die Stürme, die Toten und die Menschen gingen so in die Ewigkeit. Dann, nach einigen Jahren, ließ es ihm nicht locker. Da sagte, ich kann keinen finden, der bereit ist, mit mir zu gehen. Ich gehe den Weg allein. Er hatte Grund, hatte ein Haus, hat alles verkauft und ist dorthin und hat dort ein Grund gekauft, wo er den Leuchtturm bauen wollte. Er sagt, ich kann das nicht mehr ertragen, dass die Menschen so umkommen und so in die Ewigkeit gehen. Da muss ein Leuchtturm gebaut werden. So kann es nicht weitergehen. Er sah die Notwendigkeit des Leuchtturms, aber die ganze Menschheit dort in der Umgebung und in der Welt sah es nicht. Ja, das erinnert uns wieder an den Herrn Jesus, an sein Mitleid. Und was ihm das gekostet hat. Aber die Menschen haben das ignoriert. Ach, das sind nicht von unserer Familie, von unserer Verwandtschaft. Das sind fremde Menschen, Schiffe aus aller Welt. Er ging herum, sprach darüber, hielt Vorträge. Die Menschen waren nicht bewegt und auch gar nicht beeindruckt. Die sagten, ach, du bist ja crazy. Da stimmt etwas bei dir nicht. Warum willst du alles anwenden? Nur für die fremden Menschen. Und dann ging dieser Mann weiter. Gott sei Dank, dass hier und dort in der Welt es ein paar Menschen gibt, die bereit sind, hindurchzugehen, kostet es, was es wolle. Sie dachten, ach, das ist nicht recht im Kopf. Hast du dir das gut überlegt? Du willst dein Leben aufs Spiel setzen. Bist ein Sklave dieser Menschen. Keiner war bereit, ihm zu helfen. Aber der Mann begann damit, was er fühlte in seinem Herzen, dass Gott von ihm erwartete. Und dann, nach einiger Zeit, wohnte er dort. Sein Haus war der Leuchtturm. Wie erfreut war er, als das Feuer brannte, es ist ihm gelungen. Viele Schiffe sind durch ihn gerettet worden. Aber dann gingen noch manche Schiffe fehl und erlebten Schiffbruch. Er lief dann herunter zum Strand. Sehr oft ging er ins Meer hinein, wachte sein Leben, um Menschen, Frauen, Kinder, Männer zu retten. Die nahm er mit in sein Haus, gab ihnen zu essen, die verletzt waren, hatte gepflegt, oft wochenlang. Und die Menschen, die gerettet wurden, ehrten ihn über alles. Sie liebten ihn. Einige waren bereit, ihr Leben für ihn zu geben und dankten Gott für diesen Mann. Nach einigen Jahren wurde diese weltberühmt und bekannt. Allmählich gingen den Menschen die Augen auf. Dann sagten sie, er tut ein gutes Werk. Aber es wurde ihm zu viel. Er betete ernstlich und sagte, Gott, sende mir Menschen, die mir helfen können. Und eines Tages kam der Erste an und sagt, Bruder, ich stehe dir zur Seite, ich helfe dir. Das war eine große Freude in seinem Leben. Dann kam der Nächste. Und so kamen sie, eine nach dem anderen. Auch Frauen kamen und sagten, wir kochen für euch. Das wurde ein Spital. Wir helfen euch. Auch Kinder setzten alles dran. Und zwar ihnen eine Freude, dort zu helfen. Es ist erfreulich. Ich erzählte gestern Abend von einem Ort in Südafrika. Ich denke, wo wir wenigstens 1000 Waisenkinder unterbringen können. Viele verschiedene Häuser. Wir sind im Verhandeln mit der Regierung unserer Provinz, ob wir das haben könnten, dass wir AIDS-Menschen und AIDS-Kinder dort unterbringen konnten. Sieht schön aus. Eigentlich, da waren auch einige Schweizer dabei, müssten sie euch erzählen, wie das dort aussieht. Und als ich es ihnen gezeigt hatte, kam ein schwarzer Mann und sagt, du, wenn du diesen Ort bekommst, dann komme ich sofort mit meiner Frau. Keinen Lohn wollen wir haben, aber wir wollen dir zur Seite stehen, dass diesen Menschen geholfen wird. Das ist keine kleine Sache. Beginne nicht ein Waisenhaus. Das bringt viel Not mit sich. Da gibt es schlimme Burschen unter diesen. Und wer nicht dazu von Gott berufen ist, lasse seine Hände davon. Wird dir bald zu viel fehlen. Manche werden es beginnen, aber nicht lange durchführen können. Aber erfreulich war es, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, als ich begonnen habe. Und dann eine nach dem anderen kam. Sagt er, hallo, auch wir wollen das Evangelium verkündigen. Auch wir wollen das tun. Da freut sich das Herz. Und man betet nur, Herr, schenke doch Arbeit in alle Welt. Die Welt, die braucht es. Und wir, wenn wir die Welt mit dem Evangelium Jesu Christi nicht erreichen können. Die Bibel sagt, sie werden ins Verderben gehen. Aber wenn ihr sie nicht gewarnt habt, dann werde ich ihr Blut von euren Händen fordern. Das bedeutet, dass wir die ermordet haben. Dass wir schuldig sind an ihrem Tod. Nun komme ich zum Schluss. Er sagt, ich bin das Licht. Ihr seid das Licht. In der Welt ist dunkel. Man muss sich fragen, warum ist es so dunkel? Leuchten und scheinen die Lichter nicht? Warum sieht es so dunkel aus? Scheint unser Licht nicht hinein in die Welt? Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15 heißt es, ich beginne mit dem 14. Vers. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, auf dass ihr seid ohne Tadel und Laute und Gotteskinder. Unsträflich, mitten unter den verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter welchen ihr scheinet als Lichter in der Welt. In der Ursprache ist als Himmelslichter. Wie der Himmelsleib, der Himmelskörper scheint, die Sterne, der Mond, die Sonne. So soll unser Licht scheinen hinein in die ganze Welt. Scheint das Licht unseres Lebens? Jesus ist das Leben. Und die Bibel sagt, er ist das Licht des Lebens. Dieses Licht ist das Leben. Und das Leben ist dieses Licht. Und wenn jemand meint, er scheint, oder er hat das Leben und scheint nicht, dann stimmt etwas nicht. Jesus ist ja die ewige Sonne. Im Himmel ist keine Sonne. Er ist das Licht. Und wenn Jesus Tatsache und Wirklichkeit ist in unserem Leben, dann muss auch unser Leben leuchten. Ich las heute Nachmittag, dass ein Mann sagte, dass, da braucht man keine Woche, dass die Umgebung, dass die Nachbarn gesehen haben, dass du das Licht bist, dass Jesus durch dich scheint. Das erleuchtet alle. Aber Freunde, sind wir das Licht der Welt? Erleuchten wir Freund und Feind? Scheint das Licht Gottes durch uns? Es sagt, murret nicht. Wer murrt, das ist Finsternis. Zweifelt nicht, das ist Finsternis. Seid ohne Tadel. und Laute und Gotteskinde ohne Tadel ein tadelloses Leben führen, dass keiner den Finger weisen kann. Wir können fromm leben und dann werden wir zornig oder wütend, ärgerlich. Und das fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Und die Menschen sagen, der nennt sich Christ, aber schaut mal an, der ist ja gar nicht bekehrt. Der ist gar nicht bekehrt. Unser Licht soll leuchten bis an der Weltende. Alle Nationen, ob wir die Sprachen kennen oder nicht. Wir haben einen Muslim, der zu Zehntausende Muslims geredet hat. Und vielleicht der größte Feind des Christentums ist in der Welt heute. Den habe ich eingeladen. Sagte, komm zu uns. Leider ist er nie gekommen. Ich habe gesagt, wenn er kommt, spreche ich kein Wort. Ich zeige ihm nur, dass er sehen kann. Er soll das Leben nur sehen. Das ist genug. Mit Worten wird man den nicht erreichen. Nur mit dem Leben, mit dem Licht, die einzige. Und der hat den Herrn Jesus so gelästet, dass die Inde in Durban, die Christen zusammengekommen sind und haben gesagt, Herr, schließe sein Maul, dass er nicht mehr lästern kann. Und nach kurzer Zeit hat er einen Herzschlag und hat seine Zunge getroffen. Nun liegt er Jahre schon auf dem Rücken, kann kein Wort reden. Sie haben ihn vorerst gewarnt, einen Brief geschrieben und haben gesagt, Didat, hör auf, den Herrn Jesus zu lästern. Sonst befehlen wir dich in die Hände Gottes, dass Gott mit dir abrechnet. Und er hat es nicht getan, hat weiter gelästert. Nach kurzer Zeit erlebte er den Schlag. Die haben ihn geflogen mit dem Flugzeug nach Arabien, die besten deutschen Spezialisten geholt. Nichts hat geholfen. Gott hat seinen Mund, die Inder sagten, sein Maul gestopft. Ja, ich bin das Licht, sagte Herr Jesus. Jetzt ist er aber nicht hier in leiblicher Form. Nun sagte, ihr seid das Licht. Ihr braucht, lieben Freunde, nicht nach China zu gehen oder Japan. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und dann weiter. Das beginnt, wo man ist, im eigenen Haus. Mann mit der Frau, Frau mit dem Mann, Eltern mit den Kindern, Kinder mit den Eltern, dann kommen die Nachbarn, die Nächsten und das greift denn um sich und geht immer weiter wie ein Stein, den man in den Teich wirft. Ein kleiner Kreis, der wird aber immer größer, immer größer, immer größer. Das beginnt da, wo man ist. Lass das Licht Gottes hell leuchten. Nun, zum Schluss die letzte Beerdigung einer weißen Frau. Das ist die Frau von meinem Neffen, unserem Neffen. Der hat sich eine Frau geholt aus Deutschland. Eine importiert. Was vom Weiten kommt, ist besser, nicht sagen einige. Und auf ihr Sterbelage, ich habe versucht, sie so oft zu besuchen, wie ich konnte. Die war so gut zu uns. So gut, die hat mir eine Decke geschenkt. Sie hieß Maria. Ich sage, wo ist Marias Decke? Ich kann fast nicht unter die Decke schlafen. Die ist so leicht und so schön. Und die hat so viel für uns getan. als meine Frau krank war, die kam fast jeden Tag und fuhr vielleicht eineinhalb, zwei Stunden her und wieder zurück und brachte uns Essen, die hat uns wie Könige behandelt. Und dann traf es sie plötzlich. Und dann erzählte sie mir, als sie ein junges Mädchen war hier in Deutschland, war sie sehr rebellisch oft. Es können ja viele sein, besonders Teenagers, Jungs ist das nicht so, und Mädchen, rebellisch. Und einige konnten nicht mit ihr fertig werden. Ihre Schwester ging nach Afrika und kam dann wieder zurück. Und dann sagte diese Maria, du Schwester, gibt es einen Heino Stegen in Afrika? Sie sagt, ja, das gibt es. Aber ich bin erstaunt, dass du ihn einfach bei Namen nennst, das ist schon ein greiser Mann. Nun, bei uns in Afrika, wir sind ja immer dahinter. Die Amerikaner, die waren am ersten, die jeden mit Namen gerufen haben. Die Eltern dann auch, aber nicht alle. Dann kamen die Europäer, nicht mehr Onkel und Tante. Nun sind wir noch altmodisch in Afrika, einen Älteren nennen wir Onkel. Und sie sagt, was, du nennst ihn Heino Stegen, das ist ja ein greiser Mann. Ja, warum? Nein, ich hatte einen Traum. Aber ich will dir nicht sagen, was ich geträumt habe. Schließlich sagte sie es denn. Sie sagt, Gott hat zu mir geredet, geh zu Heino Stegen in Afrika und bekehre dich und bekenne alle deine Sünden. Das war nun was für dieses junge, rebellische Kind. Und was tat sie? Sie gehorchte dieser Stimme. Sie machte sich auf und floh nach Südafrika. Und als sie in Südafrika sagte sie, wo wohnt der Heino Stegen? Dann haben sie ihr gesagt, ja warum? Ja, ich möchte den sehen. Ja, wozu? Das brauchst du nicht zu wissen. Das ist meine private Sache. Da sagt die Person, dann fahre ich dich gleich hin. Dann ist sie hingefahren und als sie da kam, sagt sie, Gott hat mich zu dir gesandt. Ich muss mein Leben bereinigen. Ich bin ein rebellisches Kind, sehr oft ungehorsam meinen Eltern, Brüder und Schwestern. Ich habe meinen Eigensinn. Aber ich will nun Gottes Kind werden, möchte mein Leben bereinigen und ging bei ihm in die Seelsorge. Und sie wurde ein Kind des Lichts. Ein Kind des Lichts. Und schlussendlich, sie kam wieder zurück und was geschah? Sie verlobte sich mit dem Sohn dieses Mannes, Heino Stegen. Da wurde sie ihre Schwiegertochter. Sie hatte ja keine Ahnung, dass das mal ihr Schwiegervater sein würde. Sie ging zu einem Mann, hier in Deutschland, den sie nicht kannte, hatte nie von ihm gehört. Und Gott sagt, geh dahin. Ist doch gut, wenn der Geist Gottes wirkt. Und wenn wir ihn erlauben, in uns zu wirken. Sie war ein rebellisches Kind, aber sie wurde ein Kind des Lichts. Wir Gottes Kinder sind Kinder des Lichts. Und Gott gebietet uns, lasset euer Licht scheinen hinaus in alle Welt. Da sind Schiffe auf hoher See, die sind in Gefahr. Menschen gehen in eine verlorene Ewigkeit. Und was tun wir? Jesus war das Licht, als er kam. Nun sagt er, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Ihr seid nun das Licht. Ihr seid die Himmelslichter. Wir sollen leuchten unter diesem verkehrten Geschlecht. in dieser Zeit, in der wir leben, so wie die Sterne scheinen. So wie die Sterne. Bist du ein Stern im Reiche Gottes? Scheint dein Leben? Kommen dadurch Menschen zum Glauben? Menschen zu Jesus Christus? Oder bist du ein Kind des Verderbens? Aber wenn Jesus in uns lebt, er, der den Himmel erleuchtet, wegen seiner Gegenwart braucht es keine Sonne im Himmel. Er ist die Sonne. Und wenn er in unserem Leben ist, wird sein Licht auch durch uns leuchten, dass wir durch ihn das Licht der Welt sind. Lasst uns beten. Herr, du sagst uns, dass du das Licht der Welt bist und dass auch wir jetzt das Licht der Welt sind. Du kennst uns, Herr. Du weißt, ob dieses himmlische Licht, das heller leuchtet als die Sonne, durch uns scheint, sodass die Schiffe, die Kapitäne, die Matrosen, die Menschen sicher an den Hafen gelangen. Herr, hilf uns dazu, dass wir das wahre Licht sind. Amen.